Also wir sind jetzt hier schon beim dritten Prozesstag angelangt in Bar-le-Duc wegen der sogenannten Übeltäterbande. Und das Verfahren ging weiter mit der Befragung der Zeuginnen. Das hat gestern den Nachmittag gefüllt. Das war ganz spannend. Also als erstes hat natürlich der Chef des Endlagerkonzerns Andra abgesagt, schriftlich, obwohl eigentlich das bestimmt sehr, sehr spannend gewesen wäre. Der hätte viel zur Wahrheitsfindung beitragen können, wie hier im Gericht ja immer so oft gesagt wird. Ein anderer Mensch, der nicht abgesagt hat, auch nicht richtig konnte, war der Ermittlungsrichter, der Zuständige, Kevin Lefür. Und es wurden noch drei weitere Menschen gehört. Also da gehörten dazu Vanessa Cadaccioni, das ist eine Wissenschaftlerin, die sich viel mit kriminellen Vereinigungen und Antiterrorparagraphen auseinandergesetzt hat, eine ziemlich prominente Frau, die auch Richterinnen und Staatsanwälte ausbildet. Und Bernard Laponche, das ist ein recht hochbetagter Wissenschaftler in der Nukleartechnik. Und zu guter Letzt der Claude Kaiser, der ist ein Bürgermeister aus einem Nachbardorf hier, der auch seit vielen Jahren im Widerstand ist. Genau, ich kann das mal kurz zusammenfassen, was die so von sich gegeben haben. Das Spannendste und wirklich Spannendste war auf jeden Fall das eher Verhör, die Befragung des Richters, von dem Ermittlungsrichter. Das hat eine knappe Stunde gedauert. Die Anwältinnen haben es geschafft, ihn, also das Ganze wird live übertragen in einem zweiten Saal, wegen Covid-Auflagen für weitere 20 Journalistinnen. Und die Anwältinnen von den Beschuldigten haben es geschafft, ihn quasi von hinten zu befragen. Also er musste sich zum Mikrofon wenden, stand vom Richter eine Stunde lang bis in die Länge genommen. Da gab es ganz viele verschiedene Punkte. Da ging es um dieses Riesendossier, das sind ja über 20.000 Seiten. Und es gab ganz viele Kontroversen, das werde ich vielleicht in einem ausführlicheren Gespräch mal ausführen. Aber es ging um die Nutzung der Daten, die etwa zum Beispiel nicht das gleiche ist wie die Beschaffung. Nämlich wurden Gespräche zwischen Anwältinnen und Mandanten abgehört und in dieses Dossier eingefügt, in die Akte eingefügt. Das ist natürlich, das geht ja gar nicht, aber der Ermittlungsrichter hat gesagt, das ist ja nicht so, dass ich jetzt diese Beschaffung zu verantworten habe, sondern ich habe ja nur die Daten genutzt, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Im Wesentlichen ist er die ganze Zeit ausgewichen, hat eigentlich nicht sehr viel Inhaltliches gesagt und immer sich darauf berufen, das stünde ja schon in der Akte. Ein ganz relevanter Punkt dabei ist, dass er eigentlich einen riesen Interessenskonflikt hat. Und das wurde auch zu Genüge und wirklich ausführlich dargestellt. Er ist nämlich Vorsitzender der Strafkammer gewesen, während er auch Ermittlungsrichter war. Das heißt, er hat gegen Leute geurteilt als Strafrichter, als Vorsitzender der hiesigen Kammer, zum gleichen Zeitpunkt, wie er eben auch diese Leute eigentlich als kriminelle Vereinigung verfolgt hat und gegen sie die Ermittlungen geleitet hat. Genau, das ist ein Punkt, ist, dass ganz viele technische Mittel aufgewendet wurden, große technische Überwachungsmittel, TKÜ, IMSI-Catcher und teilweise, also ein Punkt, ein Beispiel war, es gab ein Verfahren gegen einen der Beschuldigten in anderer Sache und er hat dann quasi die Audienz, also das Gerichtsverfahren, das er genutzt hat, hier für die Ermittlungen genutzt mit einem IMSI-Catcher-Dispositiv und hat alle Unterstützerinnen quasi ihre Funkzellen abgefragt und die Verbindungsdaten gespeichert für die Ermittlungen im Antiterror- bzw. kriminellen Vereinigungsverfahren. Naja, ganz viele solche Sachen, die dann wirklich intensiv kritisiert worden sind von den Anwältinnen. Genau, es sind noch ein paar andere Sachen, wie dass zum Beispiel Akten zu spät dazugereicht wurden. Also 270 Seiten hatten gefehlt und diese 270 Seiten sind eigentlich zu einem Zeitpunkt erst in das Dossier eingeflossen, wo die Ermittlungen schon hätten abgeschlossen werden, wo die Ermittlungen schon hätten vorbei sein sollen. Dann ging es ganz viel um die Rolle der Geheimdienste, ob die ihn denn gezwungen hätten, jetzt hier das Schweigen zu halten. Im Prinzip hat er wirklich eine Stunde lang überhaupt nichts zur Wahrheitsfindung beigetragen. Und ein ganz krasser Punkt ist auch, es gab ja diverse DNA-Entnahmen. Und zwar war die Frage an ihn, ob er denn wusste, weil die Polizistinnen und Polizisten haben teilweise ja die Leute gezwungen, ihre Unterhose abzugeben, um diese Genspuren zu bekommen, ob sie denn wussten, der Herr Richter, der Ermittlungsrichter, dass er Leute verhört hat, beider Geschlechter oder aller Geschlechter, die hier im Prozess gegen die im Prozess verhandelt wird, dass die quasi ohne Unterhose verhört wurden, also ohne Unterwäsche. Das wurde als sehr, sehr unwürdig herausgestellt und das wurde dann im Prinzip auch massiv angegriffen. Und er hat gesagt, das sei ihm gar nicht bewusst gewesen und er hätte da irgendwie kein Bewusstsein für gehabt, dass die Leute eigentlich gerade ohne Unterwäsche vor ihm stehen. Ich komme kurz zu den drei anderen Zeugen. Der Laponge, der hat ganz klar gemacht, warum die Tiefenendlagerungen, die ja international überall als Projekt für das Atommüllproblem anvisiert wird, warum das totaler Quatsch ist und wie gefährlich das ist, hat er sehr ausführlich und sehr fundiert wissenschaftlich dargestellt. Und dann ging es halt an die Frau Cattaccioni, die sozusagen eine Schuldvermutung unterstellt hat. Und sie hat sehr viel über die Geschichte der Antiterrorgesetzgebungen geredet und inwieweit das einen Missbrauch gibt, der wirklich massiv ist. Also dass quasi jetzt Gesetze geschaffen worden sind, vor allem hier eingeführt wurden in Frankreich 2015 nach den Anschlägen vom Bataclan, und dass die nun benutzt werden, um die soziale Bewegung zu plätten. Und das war alles ziemlich spannend, ziemlich eher ein bisschen was wie ein gutes Uniseminar. Und sie hat das sehr, sehr glaubwürdig dargestellt, dass es hier sich um eine politische Justiz handelt, dass es nicht möglich ist, hier von einer Unabhängigkeit oder von einer Unvoreingenommenheit zu reden, denn es wird im Interesse des Konzerns reprimiert. Und zu guter Letzt war dann halt der Claude Kaiser, eben wie gesagt Bürgermeister aus einem Nachbardorf, und er hat erzählt, inwieweit er auch hätte auf dieser Anklagebank sitzen können, nämlich weil er auch zu Zeiten halt in diesem Widerstand war, sehr intensiv engagiert und genauso wie einige der Beschuldigten hätte Vorsitzender sein können des Vereinshauses, nämlich BZL, die Maison de la Résistance, die ganz zentral ist in dem Dossier. Also er sagte, es ist reiner Zufall. Und er hat sich natürlich darüber ausgelassen, wie schwer es ist, überhaupt Widerstand zu leisten hier in der Meuse. Und da ging es dann auch über in die Geschichte der Atomindustrie und inwieweit sie außergerichtlich mit viel Geld, mit viel Propaganda, mit in Zweifel dem Unterdrucksetzen von Leuten voranschreitet. Er selber hat auch gesagt, dass Geheimdienste ihn unter Druck gesetzt haben, dass er quasi hier vom hiesigen Verfassungsschutz aufgesucht wurde und sie so in Nebensätzen haben fallen lassen, ja, wir können ja rechtlich nichts gegen sie tun, aber ne, persönlich, auf der persönlichen Ebene, ne, wir wissen ja, wo sie wohnen und so weiter. Also ein ganz mafiöses Szenario, was so ein bisschen den Eindruck hinterließ, eigentlich gut die Antiterrorgesetzgebung, rein politische Sache. Hier werden Leute angegriffen aufgrund ihrer Gesinnung. Es wird eine Bewegung angegriffen, um sie zu schwächen. Die technische Frage der Endlagergeschichte in tiefen geologischen Schichten, das kann man so wissenschaftlich nicht hinnehmen, sagt einer der anerkanntesten Nuklearexpertinnen. Und eben auch die Bewegung von auch die Bürgermeister, auch Leute, die auf legalen, eher reformistischen Bürgerinitiativenweg versuchen, etwas gegen das Projekt zu tun, werden an der Nase herumgeführt und im Endeffekt entscheidet das große Geld.
Du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet. Für alle, die jetzt zum ersten Mal von dem Thema hören und heute im Mittagsmagazin dazugestoßen sind, was wird verhandelt?
Es wird verhandelt, dass gegen 7 Menschen, 3 sollen eine kriminelle Vereinigung sein und die anderen hätten eine Bande gebildet, die sich organisiert hat für Sprengstoffbesitz und für illegale Demonstrationen. Also alle 7 werden, teils werden sie mit unterschiedlichen Anklagepunkten konfrontiert. Wahrscheinlich ist die Zeit knapp. Ich sag noch kurz was zu dem, was heute früh lief, nämlich gingen die Plädoyers los. Also das war jetzt die Zeuginnenverhörung von gestern oder Vernehmung. Die Staatsanwaltschaft hat plädiert heute früh und sie hat im Prinzip für 3 Leute, die diese kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen, 18 Monate Bewährungsstrafe, die hier auf 5 Jahren ausgesetzt wäre, gefordert. 2 werden wegen diesem vermeintlichen Besitz von Sprengstoff oder Brandsätzen zu 12 Monate Bewährung verurteilt, wenn es nach der Staatsanwaltschaft ging. Und einmal eine Person wird wegen einem tätigen Angriff zu 10 Monate Bewährung verurteilt, wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht. Und eine weitere Person, die viele Vorstrafen hatte, soll 12 Monate in Haft. Das ist so ein bisschen, was jetzt gerade diskutiert wird. 2 der insgesamt 9 Anwältinnen haben bereits gegenplädiert. Das werde ich euch aber zu einem späteren Zeitpunkt dann ausführlich zusammenfassen. Was hier gesagt wird insgesamt ist ein völlig politisches Verfahren. Es geht darum, die Endlager Gegnerinnenbewegung zu lähmen. Und die gesamte Prozessbegleitung war ziemlich kräftig. Ich habe ja auch vorgestern schon darüber berichtet, dass hier am Dienstag zur Prozesseröffnung 800 Leute demonstriert haben. Gestern gab es auch noch mal eine Demo. Hier ist der Knast gleich gegenüber. Die Maison d'Arrêt ist gegenüber vom Gericht. Und da haben die Leute dann draußen eine Spontan-Demo gemacht und ein paar Lois Sauvage, also sind in Kontakt getreten mit den Gefangenen. Also es gibt ja ein buntes und sehr kämpferisches Programm. Und jetzt geht es halt darum, ob diese riesen Ermittlungen, die 3,5 Jahre gedauert hat, wo die Leute heftigste Auflagen hatten, überhaupt zu dem Ziel oder zu dem Zweck dienen kann, sie dann auch noch als kriminelle Vereinigung darzustellen oder tatsächlich zu verurteilen. Insgesamt ist das Ganze so wie ein heißer Luftballon, der sich gerade so ein bisschen sogar ziemlich massiv abgeschlafft hat, der so, wo die Luft so draußen zu sein scheint. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie das mit den Plädoyers weitergeht und wie dann im Endeffekt die Gerichtsvorstände, der Präsident des Gerichts darauf reagiert. Der Sylvain Roux, ganz komischer, eher sehr ruhiger Typ, ziemlich vornehm, ziemlich förmlich, aber ist ja nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen.